Wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 17 bis 25. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, ja, Erben Gottes und Miterben Christi, unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit kein entsprechendes Gewicht haben im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Denn das Sehnen der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit wurde die Schöpfung unterstellt, nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellt hat, auf Hoffnung. Weil auch sie selbst die Schöpfung von der Versklavung an die Verderblichkeit freigemacht werden wird in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe, den Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir auf die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes warten. Denn auf Hoffnung wurden wir errettet. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn warum hofft man es noch, wenn man es sieht? Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Ausharren. Vater, wir danken dir für diesen wunderbar herrlichen Text aus dem Römerbrief. Wir danken dir, dass du heute uns diesen Text nahebringen möchtest. Bitten dich, dass wir hören können. Hören von dir, dein Wort, nicht Menschenwort. Wir danken dir, dass du bei uns bist und dass wir in dir eins sind. Amen. Der Text, den ich vorgelesen habe, kommt aus der Jansen-Übersetzung. Vielleicht ist er für einige etwas unbekannt, aber er kommt dem Grundtext sehr nahe. Der Text fängt mit dem 17. Vers an. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi. Unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Wir sind Kinder Gottes. Der Apostel Johannes lenkt unseren Blick darauf mit folgenden Worten. Seht, was für eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes gerufen werden. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannte. Wir sind Kinder Gottes. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und auch wir durften Jesus als Herrn aufnehmen in unserem Leben. Und dadurch haben wir das Recht, eigentlich heißt es die Vollmacht, uns Kinder Gottes zu nennen. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. So heißt es ja in dem Text, so sind wir nun Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Welch ein Erbteil ist das? Wir sind manchmal so am Klagen und Nachdenken, Grübeln, was wir alles gerne hätten und was uns alles fehlt. Aber wir sollten doch unsere Blicke mehr auf das Erbteil richten, auf das, was wir in unserem Herrn Jesus Christus von Gott geschenkt bekommen haben. Und dann steht der Satz vom Mitleiden da. Wir sind nicht nur Erben, sondern wir sind auch Mitleidende. Wir haben gelesen, unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir mitverherrlicht werden. Christen sind Menschen, die mit dem Herrn Jesus leiden und er leidet mit uns. Das ist keine Voraussetzung, dass wir Kinder Gottes werden können, dass wir gerettet werden können, aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir gerettet worden sind. Wenn wir Gottes Kinder sind, werden wir mit dem Herrn und mit dem Leib Christi leiden. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir uns fragen, wie es um uns steht. Der Herr Jesus sagt in Lukas 6, Vers 26, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das sind nicht die Leute in fernen Ländern angesprochen, die vielleicht inmitten anderer Religionen leben, sondern auch wir sind angesprochen. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist also ein Indikator. Wir können daran sehen, wie wir verfolgt werden, wie gottselig wir in Christus Jesus leben. Das klingt vielleicht ein bisschen streng, aber so sagt es Gottes Wort, nicht nur an diesen beiden Stellen, die ich vorgelesen habe, sondern durchgehend. Aber diese Leiden fallen nicht ins Gewicht, denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit kein entsprechendes Gewicht haben im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Nur eine kurze Zeit mit Leiden ist unvergleichbar mit der ewigen Herrlichkeit. Denn das augenblickliche, geringe, leichte an Gewicht unserer Bedrängnis bewirkt uns ein Übermaß ewiger Fülle an Herrlichkeit. Deswegen wollen wir uns nicht wundern, wenn Leiden auf uns zukommen. Es ist normal, im Gegenteil, wenn keine Leiden da sind, dann müssen wir uns fragen, wie es mit uns steht. Wir leiden aber ja nicht alleine. Es ist ja nicht nur Gottes Volk, das leidet. Es sind nicht die Heiligen Gottes allein, die leiden, sondern es leidet die ganze Schöpfung. Wir leiden zusammen mit unserem Herrn Jesus. Wir leiden mit seinem Volk. Wir leiden mit der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit wurde die Schöpfung unterstellt, nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellte, auf Hoffnung. Wir leiden also nicht allein, sondern die ganze Schöpfung leidet. Und wer das noch nicht sehen kann, der braucht nur einmal in seinen Garten zu gucken oder irgendwo in die Natur hinauszusehen, dann sieht man, alle haben sie Angst. Der kleine Sperling hat Angst vor dem Habicht oder vor der Katze. Und der Habicht hat wieder Angst vor dem nächstgrößeren. Und dann kommt der Mensch mit seiner Schusswaffe und dann haben sie alle Angst. Es geht alles unter dem der Sünde. Gott hat die Welt nicht zum Leiden geschaffen. Gott hat die Welt geschaffen zur Gemeinschaft mit sich selbst. Und durch die Sünde ist das Leiden in die Welt gekommen und sie alle leiden. Und hier sehen wir und hören wir, dass die ganze Schöpfung leidet. Und dass die Schöpfung bewusst leidet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber die Bibel sagt es so, sie sehnt sich. Wenn ich mich nach etwas sehne, dann ist es mir doch bewusst, dass mir etwas fehlt und dass ich etwas brauche. Und was sie brauchen, so wird uns hier gesagt, ist die Offenbarung der Söhne Gottes. Warum wartet die Schöpfung? Weil die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist. Und das hat Gott gemacht. Gott hat sie der Nichtigkeit unterworfen, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, damit die Schöpfung hofft. Er unterstellte sie auf Hoffnung. Das sind Dinge, die wirklich nachdenkenswert sind. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich war in Griechenland und ging da spazieren. So war ein schöner sonniger Tag. Und da kam ich an einem Platz vorbei, auf dem eine dicke Eiche stand, eine ganz dicke Eiche. Und an diese dicke Eiche angebunden war ein Schwein. Großes, mächtiges Schwein, hatte ein Band um den Hals, einen Strick, war an der Eiche festgebunden. Und da sollte sie, ich weiß nicht, was das Schwein da sollte. Vielleicht sollte es Eicheln fressen, aber es war gar nicht die Zeit für Eicheln, ich weiß es nicht. Und das Schwein guckte mich so an, so fragend. Da habe ich gedacht, solltest du etwas erkennen von dem Christus in mir? Und ich habe das Schwein angeguckt, habe gesagt, weißt du, ich habe eine Botschaft für dich. Und dann habe ich, soweit ich weiß, ist dies die einzige Botschaft an die Schöpfung, habe ich ihm genau das erzählt, was hier in Römer 8 stand, von der Hoffnung der Schöpfung, von der Nichtigkeit, der so unterworfen ist. Dieses Schwein hat immerhin keine andere Perspektive gehabt, als beim Metzger zu landen. Ich habe ihm gesagt, du, Gott hat einen Plan und Gott hat eine Hilfe für die ganze Schöpfung. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das Schwein hat die ganze Zeit, ich habe ziemlich lange dort im Schwein diese Botschaft erzählt. Das Schwein hat da gesessen, so auf den Hinterbacken und hat dann mich die ganze Zeit unverwandt angeguckt. Ich hatte gedacht, vielleicht kann es sogar etwas davon verstehen. Es ist eine gute Botschaft für die Schöpfung. Auf Hoffnung hin. Und die Hoffnung ist die Offenbarung, das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Weil auch sie, selbst die Schöpfung, von der Versklavung an die Verderblichkeit freigemacht werden wird in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. In diesem eben zuletzt gelesenen Abschnitt aus unserem Text fällt mir ein Wort sehr deutlich und sehr klar in die Augen und aufs Herz. Und das ist Söhne. Offenbarung der Söhne Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Das haben wir zu Anfang gehört. Kinder Gottes. Aus Gott geboren, aus Gott gezeugt, von oben her geboren. Wunderbar, Kinder Gottes. Und hier steht auf einmal, wir sind Söhne Gottes. In Galater 3, Vers 26 heißt es, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da höre ich schon, dass einige Glaubensschwestern sagen, Söhne und Töchter. Aber hier steht, ihr alle seid Söhne. Und damit nicht genug, der Text fährt fort. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. In Galater 4, Vers 6 bis 7 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, heißt es in Römer 8, Vers 15, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Nicht wahr? Wir haben es gehört. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau. Eigentlich heißt es nicht männlich noch weiblich, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das hört sich doch ganz modern an, nicht wahr? Mit Gender und so. Wir sind alle einer. Wir sind Sohn in dem Sohn. Wenn wir in Christus Jesus sind, sind wir Söhne Gottes, weil wir Christus angezogen haben. Das heißt, wenn Gott nach uns schaut, dann sieht er uns in seinem Sohn. Und in dem Sohn können wir nur Söhne sein. Das ist keine Diskriminierung der Frauen, der Schwestern, sondern das ist eine Feststellung, die eigentlich nur Jesus selbst verherrlicht. Wir in ihm sind Söhne Gottes. Welch ein Wechsel. Die Schrift sagt uns, dass wir früher Feinde waren, dass wir Sünder waren, dass wir Verlorene gewesen sind. Und jetzt sind wir Söhne Gottes. Das kann man nur mit großer Ehrfurcht und mit großem heiligen Respekt sagen. Und diese Söhne werden einmal offenbar werden. Und das ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sein Reich hier auf der Erde aufrichtet. Wir sind jetzt schon Söhne Gottes. Jedes männliche Baby, das geboren wird, ist ein Sohn. Aber das Söhne Gottes werden wir nicht durch die neue Geburt, sondern durch das in Christus sein. Und wir werden immer mehr das Wesen, den Charakter unseres Herrn Jesus annehmen und verwandelt werden in sein Bild. Der große Rest kommt, wenn wir entrückt werden, vor dem Richterstuhl Christi stehen, alles Falsche, alles noch so Fleischliche, der Rest fällt dann von uns ab, der große Rest. Wir werden verwandelt in das Bild unseres Herrn Jesus. Dann sind wir wahrhaft Söhne. Wir sind es schon, aber wir sind es insofern noch nicht, dass wir noch nicht in die Reife der Söhne gekommen sind. Davon spricht der Epheserbrief ja vielfältig. Wir sollen mehr und mehr jetzt schon in die Sohnschaft hineinkommen. Der Herr Jesus sagt, dass wir vergeben sollen, gütig sein sollen, damit wir Söhne unseres Vaters im Himmel werden. Es ist ein Prozess. Wir sind Söhne und wir sollen Söhne werden. Der Text geht weiter, aber nicht nur das, sondern auch wir selbst als solche, die wir die Erstlingsgabe, den Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns, während wir auf die Sohnestellung, auf die Sohnschaft warten, die Erlösung unseres Leibes. Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung wurden wir gerettet, nämlich auf die Hoffnung der Söhne. Die Hoffnung der Söhne, eben Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft mit Gott haben zu können, weil nichts Störendes da ist. Im 1. Johannes 3 heißt es, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung der Söhne. Dass die Sohnschaft zur vollen Ausreifung kommt, dass wir diese ewige, herrliche Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann heißt es weiter, dann auf Hoffnung wurden wir gerettet. Von der Schöpfung heißt es, auf Hoffnung wurde sie der Nichtigkeit unterworfen. Von uns heißt es, auf Hoffnung wurden wir errettet. Ich finde es so großartig, dass diese Errettung der Anfang war. Als Gott mit uns anfing, hat er uns als erstes gerettet. Und diese Rettung steht fest. Und die Ursache und der Rechtsgrund dieser Errettung ist das Opfer unseres Herrn Jesus, der unsere Sünde auf sich nahm und für unsere Sünden am Fluchholz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, zum Fluch Gottes wurde. Das ist die Basis unserer Errettung. Aber wir sind auf Hoffnung hin errettet worden. Nämlich auf die Hoffnung, dass wir nicht Unmündige bleiben, dass wir nicht im Säuglingszustand bleiben, sondern dass wir hinwachsen zur Vollkommenheit in Christus. Und das wird endgültig und restlos geschehen sein, wenn wir bei dem Herrn sind und Gemeinschaft mit ihm haben, alle Zeit Gott, dem Vater, schauen können, so wie er ist. Welch eine wunderbare Hoffnung. Bis dahin hat er uns eine Erstlingsgabe gegeben. Die Erstlingsgabe, das ist das, was Gott uns als Angeld gegeben hat, als Pfand, kann man sagen. Als Pfand auf diese Erlösung hin. Da gibt er uns etwas ganz Wunderbares, damit es uns ganz sicher ist, dass wir auch dieses Ziel erreichen, nämlich seinen Geist. Wir haben als Erstlingsgabe den Heiligen Geist empfangen. Noch seufzen wir, aber der Heilige Geist ist in uns. Und der Heilige Geist tut ja ganz wunderbar viel. Er verklärt uns Jesus, er zeigt uns, öffnet uns das Wort Gottes, zeigt uns die herrlichen Geheimnisse des Wortes Gottes und so weiter. Aber wir dürfen den Heiligen Geist auch als Unterpfand sehen. Wir haben in der Bibel Beispiele von so einem Unterpfand. Da bekommt jemand was. Ich erinnere an Tamar, die bekommt einen Ring als Unterpfand für etwas, was ihr zusteht, und nämlich ein Ziegen, ein junges Schaf oder junge Ziege. Das hatte der Schuldner nicht bei sich, deswegen gibt er als Unterpfand den Ring. Das war zweifellos ein kostbarer Ring. Aber das, was sie hinterher als ihre Bezahlung bekam, das war noch viel kostbarer. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Dieser Heilige Geist ist während der ganzen Zeit unseres Lebens, solange wir hier auf der Erde sind, in uns. Er wohnt in uns als Pfand. Und eines Tages werden wir beim Herrn sein. Ja, wenn wir dieses Pfand nicht mehr brauchen, dann sind wir in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann brauchen wir dieses Pfand, wie gesagt, nicht mehr. Vorläufig haben wir die große Freude, den Heiligen Geist geschenkt bekommen zu haben und die große Sehnsucht, endlich frei zu sein, von dem Leib, der Leib der Sünde und des Todes genannt wird, der Leib, mit dem das Fleisch, von dem der Galaterbrief so in Kapitel 3, Abvers 16 so eindeutig, eindrücklich redet, im Fleisch wandeln bedeutet Tod. Nein, wir wandeln nicht im Fleisch, wir wollen im Geist wandeln. Aber wie oft geschieht es, dass wir doch kommen müssen und sagen, Herr, vergib mir, Herr, reinige mich. Herr, ich will das nicht, aber es ist passiert. Das nennt die Bibel dann Sündigen. Gott sei Dank gibt es eine Reinigung von Sünde. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von jeder Sünde, nämlich dann, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und doch schmerzt es uns. Wie sehr wünschen wir alle, die wir Gott lieb haben, den Herrn Jesus lieb haben, wie sehr wünschen wir alle, dass wir in diese Vollendung hineinkommen. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Dieses Weh ist für die Heiligen Gottes das schwerste Weh, das es gibt, dass wir gesündigt haben. Das ist so schrecklich. Wir wollten es doch nicht. Und Gott wollte es auch nicht. Und es ist doch passiert. Da seufzen wir in uns selbst. Obwohl wir wissen, es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung möchte uns dieser Text aus Römer 8 ganz groß machen. Da heißt es, ihr braucht keine Sorge zu haben. Eines Tages werdet ihr Gott schauen. Da wird nichts sein. Gottes Licht und gar keine Finsternis in ihm. Dem Mose hat Gott einmal gesagt, niemand kann mich sehen und leben bleiben. Sündige Menschen können das nicht, aber Söhne Gottes, die in die volle Ausreifung der Sohnestellung hineingekommen sind, die werden ihn sehen können. Und das ist die Hoffnung der Söhne. Meine Brüder und Schwestern, und deswegen sollen wir uns freuen. Wir sollen unsere Blicke aufheben auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist die Vollendung unseres Glaubens. Die Schöpfung, ganze Schöpfung wartet darauf. Was wird das sein, wenn kein Mensch mehr die Tiere verachtet und schlägt und was geschieht da alles zu Forschungszwecken missbraucht und was alles? Und die Pflanzen ganz genauso. Was wird das sein, wenn keine Sünde mehr auf der Welt ist? Und wir wissen, dass das tausendjährige Friedensreich zunächst einmal hier auf dieser alten, geschundenen Erde stattfinden wird. Das heißt, die Schöpfung wird es miterleben. Du sagst vielleicht, ja, aber diese Schweine in Griechenland, das hat es nicht mehr miterlebt. Geschwister, lass uns vorsichtig sein. Wir wissen so wenig über die Dinge, wie Gott sie geordnet hat. Wir werden noch staunen, was Gott noch alles tut. Gott hat uns eine Botschaft für Menschen gegeben. Diese Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat uns keine Botschaft für die Schöpfung gegeben, vielleicht außer dieser in Römer 8, die aber auch zu unserer Belehrung gegeben ist. Wir wissen nicht, was Gott mit den Tieren macht. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, was er mit uns Menschen machen möchte. Er möchte uns zubereiten, mehr und mehr, dass die Hoffnung der Söhne Gottes, nach der wir uns so sehr sehnen, bald in Erfüllung geht. Und sie wird bald in Erfüllung gehen. Das sage ich uns alten Leuten ohnehin, weil die Uhr ja abläuft. Das sage ich euch jungen Leuten, weil der Herr Jesus bald kommt. Und dann ist ausgestanden. Und dann dürfen wir uns freuen. Das Letzte, was wir mitnehmen dürfen, wir leben auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung, die herrlicher nicht sein kann. Das Eigentliche kommt noch. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Hoffnung ins Herz gelegt hast, die Hoffnung der Söhne. Wir haben gehört, in Christus, dem Sohn, sind wir alle Söhne. Da gibt's nicht Söhne und Töchter wie in Israel im Alten Bund. Da gibt es nur noch den Sohn und die, die in dem Sohn sind. Aber Herr, wir sollen hinwachsen zur Fülle. Sie sollen hinwachsen zur vollen Reife in Christus. Mehr und mehr schon jetzt soll das unser täglicher Wunsch sein, unser, wie es wir hier gelesen haben, unser Seufzen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und einmal werden wir bei ihm sein in seiner Herrlichkeit und dann wird es soweit sein. Danke für diese glückselige Hoffnung. Amen.